Es gibt verschiedene Stellen und Themen, die ich persönlich meine, man sollte als Gemeinde mindestens einmal im Jahr anschauen und einfach sich daran erinnern, das vor Augen halten und sagen, ja, so handelt ein Christ. So ist ein Christ. So darf ein Christ leben. Und Philipper 4, 6 bis 9 ist einer dieser Stellen, weil es ist so wunderschön, wie der Herr uns in dieser Bibelstelle vorführt, wie ein Christ in dieser Welt, in dieser komplexen Verwirrung, die wir haben, immer wieder die Angriffe, die wir erleben, die Enttäuschungen, die Überraschungen, böse Überraschungen, alles Mögliche, dass das Wort Gottes uns da ganz, ganz praktische Hilfe gibt. Sehr, sehr praktisch. Und sagt nicht einfach, hey, reiß dich zusammen, wird schon. Sondern sagt, hey, hier gehst du damit um und wenn du mein Wort folgst, dann hast du eine Verheißung. Und zwar, du wirst meinen Frieden erleben und dieser Friede wird sogar allen Verstand übersteigen. Das muss man mal überlegen, was das bedeutet, dass es allen Verstand übersteigt. So, wir wollen diese Stelle heute anschauen. Und ich hoffe, es ist eine gute Erinnerung für uns. Und es passt doch zum Thema Gemeinde, weil wenn man daran denkt, es ist wie ein Jünger lebt. Und wir haben genau das auch gesehen, dass die Aufgabe der Gemeinde laut Matthäus 28 ist, nicht geht hinaus und macht sie zum Gläubigen. Das ist natürlich sehr wichtig. Also Glauben ist der Anfangspunkt. Aber der Herr Jesus sagte, geht hinaus und macht sie zu Jünger und lehrt sie. Also tauft sie und dann lehrt sie. Und ein Jünger Jesu sein, heißt dann, das zu tun, was das Wort uns sagt, ihm nachfolgen. Und wenn wir diese Stelle lesen, ich möchte das nicht als Rezept für Frieden betrachten, sondern als eine natürliche Auswirkung des Jüngerschafts, des Jüngersein. Dass jemand, der als Jünger Jesu lebt, genießt dann diese Realität in seinem Leben. Wir dürfen Friede in Christus haben. Er ist derjenige, der uns Frieden schenkt. Jesus hat uns etwas versprochen. Was hat er uns versprochen? Johannes 14, Vers 27 sagt uns, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Nicht wie die Welt, sagt er. Die Welt gibt auch Frieden ab und zu. Es gibt Friedenkongresse und Friedensnobelpreise und es gibt Friedenverträge. Weltlicher Frieden ist immer an den äußerlichen Umständen bedingt. Der Friede des Herrn, der Friede Gottes, ist etwas, das unabhängig ist von unseren äußerlichen Umständen. Das heißt, es kann kriegerisch um uns herum gehen und wir haben trotzdem Frieden. Das ist etwas, das unser Verstand übersteigt. Und das ist was der Unterschied zwischen dieser geistlichen Frieden, den der Herr uns gibt, und weltlicher Frieden, die kurzfristig ist, die an äußerliche Bedingungen geknüpft ist, die auch nicht sicher ist. Der Friede Gottes ist etwas, das sehr, sehr, sehr sicher und gut ist. Wie kann ich an dieser Frieden Gottes teilnehmen? Wie soll das funktionieren? Manche würden sagen, es funktioniert so. Es ist wie eine Sofortlösung. Habt ihr mal jemanden kennengelernt und sagt, ach, Gott hat mir Frieden versprochen, aber ich hab's nicht. Warum gibt er mir das nicht? Und man kriegt diesen Eindruck, dass da wird erwartet, dass es wie eine Pille ist. Und du sagst, lieber Vater, mir geht's schlecht, gib mir bitte deinen Frieden. wow, super, ich hab's. Mir geht's gut. Ich habe den Frieden Gottes bekommen. Wow. Aber es funktioniert so nicht. Manchmal, Geschwister glauben, man braucht so wie ein Aufputschmittel oder irgendwas. Man geht in der Gemeinde, es muss da wirklich richtig zugehen und ich fühle mich super und dann gehe ich nach Hause und dann bin ich mit einem Normalleben wieder konfrontiert und auf einmal ist dieses Gefühl weg und sagt, ach, der Friede Gottes ist weg, weil meine Gefühle sind nicht mehr so, wie sie waren oder irgendein Problem kommt und Friede Gottes ist weg. Das ist nicht, wie Gottes Friede funktioniert. Und wenn wir hier diese Stelle lesen, da sehen wir, dass wir nicht passiv sein können. Gottes Frieden ist uns versprochen worden, aber wir sind nicht passive Empfänger, die einfach da sagen, lass los und lass Gott und dann habe ich Frieden. Also ich mache nichts und Gott gibt mir diese wunderbare innerliche Zufriedenheit und Ruhe. Sondern wir folgen sein Wort und wir dürfen durch seine Gnade und durch sein Wort dann in Frieden, diese Friede Gottes genießen. Es sind mit Befehle und dann auch mit Taten und Gehorsam verbunden. Interessant, dass der Daniel, als der im Löwengrube geschmissen worden ist, Frieden hatte. Oder der Petrus, als er im Gefängnis saß zu Mitternacht und gesungen hat, Frieden hatte. Dass der Herr Jesus, obwohl er wusste, bald wird er sterben und die Leute ihn verhaften wollten. Und da stand er im Garten Gethsemane und er sagt, wem sucht ihr? Und die sagen, Jesus von Nazareth. Und er sagte, ich bin's. Der hatte Frieden. War nicht von Angst überstürzt oder zerstört. Der hat durch seine Verbindung, seine enge Beziehung zu seinem Vater Frieden gehabt. Mit den Sachen hat er sich schon abgefunden und wollte Jesus wollte seinem Vater treu sein bis zum Schluss, auch gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir wollen uns mit diesem Thema heute beschäftigen. Ich hoffe, es ist für euch eine große Ermutigung und Stärkung, dass wir uns diese Sachen wieder anschauen. Ich, wie gesagt, es ist nichts Neues. Es kann sein, dass ihr sogar diese PowerPoint-Templates mal oder Schilder schon mal gesehen habt. Und ich hoffe, dass das zulässig ist, weil die Wahrheiten, es ist nichts Neues für uns. Wir alle haben das sicher mal gehört oder mal wieder oder öfters. Aber wir haben das große Problem, dass wir vergesslich sind, oder? Ich habe das Problem. So ist es immer gut, dass wir auch solche Themen miteinander wiederholen. So, was heißt es, besorgt zu sein? Wir haben diese Stelle schon gelesen, aber was heißt es, wenn in Philipper 4 wir befohlen worden sind, sorgt euch um nichts. Was heißt es, besorgt zu sein oder sorgt euch? Worum wir jetzt reden, ist nicht, dass niemand irgendwelche richtige Anliegen haben darf oder wo man jetzt eine Sorge hat in dem Sinne, wo zum Beispiel der Caleb, der krank ist und wir sagen, ach, wir dürfen uns nicht sorgen, das heißt, es ist egal, es ist wurscht, es wird irgendwie in Ordnung sein, wir müssen da nichts unternehmen, ich bin nicht besorgt. Ist das, was hier gemeint ist? Natürlich nicht. Das heißt man Verantwortungsvernachlässigung. Manche Sorgen oder reale Probleme, die wir haben, da müssen wir die auch in unseren Gedanken überlegen. Wir müssen natürlich uns auch da aktiv einmischen in der Situation. Also mit dem Caleb kann man nicht einfach zuschauen und sagen, ja, ich bin halt nicht besorgt. Nur kann man innerlich eine Last tragen, die dann doch falsch ist in so einer Situation. Zum Beispiel, wo ich niedergeschlagen bin oder wo ich in eine beunruhigte Geistesverfassung bin, wo ich ständig im Herzen verkrampft und ängstlich bin, weil die Situation mit Caleb ziemlich arg ist und niemand weiß, wie es ausgeht. Das ist dann besorgt sein. Wenn man mit etwas so beschäftigt ist, dass man nicht mehr normal im Leben funktionieren kann, dass eine Sache ist das Einzige, was man hat im Blick, und man vergisst, dass der Herr Jesus auch alles, also nicht auch, der Jesus hat alles im Griff. Er ist der König aller Könige. Besorgt sein ist diese Tunnelvision, wo man nur das eine anschaut, wo man eben wirklich die Hände ringt, abgelenkt ist und und den Frieden Gottes im Gesamtbild verloren hat. Es gibt ein Gesamtbild, es gibt ein Jetzt, es gibt eine Zukunft, eine Ewigkeit. Es gibt einen Gott, der in allem herrscht und lenkt und der gut und gnädig und ewig ist. Diese Besorgtsein ist das Fehlen von dem innerlichen Frieden Gottes. Es ist ein fleischliches Denken. Ein fleischliches Denken, das dürfen wir nicht übersehen. Es ist das Gegenteil von ein geistliches Denken. Man versucht in eigener Kraft Dinge irgendwie in Ordnung zu bringen oder Probleme zu bewältigen, statt in Kraft des Herrn und mit seiner wunderbaren Hilfe und Gnade Tag für Tag die Probleme anzugehen, die Schwierigkeiten. Römer 8, Vers 6 sagt uns, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. So, hier kommen wir zurück zu dieser Realität, dass der Herr will, dass seine Jünger in Kraft des Heiligen Geistes jeden Tag und jedes Problem bestreiten. Dass wir nicht in eigener Kraft versuchen, die Probleme zu überwinden, sondern dass wir im Vertrauen auf ihn und in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes in Verbindung mit seinem Wort jedes Problem angehen. Römer 8 ist ein Kapitel, das dieses Geistesleben so direkt anspricht, so weit sogar, dass es sagt, jeder, der den Geist Gottes nicht hat, ist nicht seins. So ein Christ ist von Definition her jemand, der vom Geist Gottes inwohnend, innegewohnt, den Geist Gottes in ihn hat, inwohnend hat. Und dann die normale und richtige Auswirkung davon ist dann auch, dass der vom Geist Gottes gelenkt wird und sein Leben und Frieden genießt. So, wir haben hier eine wunderbare Verheißung auch in dieser Stelle. Diese Verheißung aber ist damit verbunden, dass wir tun, was da steht. Hingegebene Jünger Jesu erleben waren Frieden. Gott schenkt uns Frieden, wenn wir zulassen, dass sein Wort unser Leben radikal verändert. Entschuldigung. Welche Verheißung? Wenn wir Vers 7 betrachten, hier steht, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dieser Frieden ist dann eben die innerliche Ruhe, diese innerliche Aufhören von also Kämpfe, Spannungen, Herzenskriege. Ihr wisst, was ich meine. Habt ihr mal einen Herzenskrieg gehabt? Ich meine, in deinem Herzen sind die Kriege der Gedanken. Das sind die Kriege der Gedanken. Und in deinem Herzen sind dann Gedanken, der eine sagt, alles wird schlimm. Und der andere sagt, nein, das kann nicht sein. Oder vielleicht gibt es 70% Gedanken, die sagen, hey, es ist von hier nur Zerstörung, Elend und Leid in Aussicht. Und dann 30% sagen, nein, es könnte schon gut. Natürlich hängt es vom Problem ab. Aber wo Frieden im Herzen herrscht, da ist Ruhe. Da sind nicht diese großen, starken Kämpfe der Gedanken. Und das Wort hier, wo es steht, bewahren, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus, diese Gedanken der Ruhe werden bewahrt in Christus Jesus. Das Wort bewahren hier ist ein Wort, das man auch mit ein anderes Wort übersetzen könnte, und zwar bewachen. Wenn du jetzt einen Gefängnis hast, da gibt es Wächter, die bewachen die Zellen. Und die stehen da und schauen, dass niemand reingeht, der nicht reingehen soll, und dass niemand rauskommt, der nicht rauskommen soll. Unsere Herzen sind keine Gefängnisse. Preis dem Herrn, so ein Bild gibt der Herr uns nicht. Sondern die sind aber schon sichere Orte, sollen sichere Orte sein. Und Jesus Christus durch seine Gnade bewahrt unser Herzen, er hält Wache. Wenn wir uns auf ihn stützen und wenn wir sein Wort folgen, er ist der Wächter, der dort steht und gebietet, manche Gedanken reinzugehen und sagt, die sind in Ordnung, die dürfen rein. Und dann sagt an, nein, 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 weg, raus, das geht nicht. Und das übersteigt unser Verstand. Der Herr Jesus gibt uns diesen Frieden, er schenkt uns das durch seinen Geist und er hält Wache und er bewahrt unser Herzen. Das ist etwas, das übernatürlich ist, etwas, das nur er durch seine Kraft tun kann. Das ist etwas, das wunderschön ist und wer das erlebt hat, sagt, wow, das ist, ich bin so dankbar dafür. Daniel hat das Lied Mir ist wohl im Herrn erwähnt. Wir werden später dazu zurückkommen. Aber wie kann man die Kinder in einem Schiffsunglück verlieren und trotzdem innerlich so ein Lied schreiben? Also, und nicht lügen. Also, ich bilde mir vor, dass mir wohl ist im Herrn. Nein, es ist keine Einbildung. Es ist eine geistliche Gabe. Es ist Gottes Wirken im Herzen eines Menschen, der vom Geist Gottes bewahrt wird. Es ist jemand, Gott hält Wache, und stärkt. Und dieser Friede übersteigt allen Verstand. Das heißt, die Welt betrachtet das und sie sagen, das ist fassungslos. Das ist wie mein sehr guter Freund Charles Phelps, der im letzten Sommer sein ältester Sohn und Schwiegertochter und Baby, seine Schwiegertochter war schwanger. Die zwei sind gestorben in diesem Busunglück, wo das Bus dann den Abfahrt rausgefahren ist und dann umgestürzt ist und die zwei sind dann durch die Luft geschleudert und umgebracht worden. Wie dieser geistliche Mann, obwohl er in tiefer Trauer steht und in tiefer Schock auch steht, sein Sohn war ein Pastor in der Gemeinde auch, wo er Pastor war, wie er trotzdem schreiben kann, wie Gott ihm eine Ruhe schenkt. Ist das verlogen? Nein, das ist real. Das ist Gott. Das ist sein Wirken. Und dieser Mann hat das erlebt, Charles Phelps. Wir haben es immer wieder erlebt, ihr habt das erlebt, aber ihr habt auch das Gegenteil oft erlebt, oder? Und der Grund dafür ist, wenn wir das nicht erleben, ist, weil wir oft so vergesslich sind. Dann bringen wir unsere Gedanken wieder unter der Herrschaft des Herrn und wenden an durch seine Gnade, was sein Wort uns sagt, tun Buße. Und was passiert? Da kehrt dieser Friede wieder ein. Es ist etwas, das Gott bewirkt. So, was ist die Voraussetzung? Es ist in Christus Jesus. Er ist der Wache hält. Er ist derjenige, der uns diese Frieden gibt. Es ist nicht etwas, das du und ich durch unser wunderbares Disziplin schaffen, sondern es entsteht, weil wir uns ihm mehr unterordnen, weil er mehr von uns hat, weil er derjenige ist, der uns das schenkt. So, schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Das sind drei Ebenen hier, die ich möchte als Jüngerschaftsebene betrachten, weil ein Jünger Jesu wird in diesen drei Bereichen ein ganz normales Alltagsleben führen. Er wird diese Dinge in seinem Leben vorhanden haben. Und wenn die fehlen, dann ist er kein Jünger im Sinne von dem, was der Herr von uns erwartet. Jüngerschaft ist kein Passivgeschäft. Jüngerschaft ist aktiv. Jüngerschaft ist jemanden, der mitmacht mit dem, was der Heilige Geist in seinem Herzen tut. Und das ist ein tolles, wunderbares Vorrecht. Das erste natürlich ist Gebet. Und das haben wir in Vers 6. Sorgt euch um nichts. Und das sehen wir immer wieder im Wort Gottes. Er sagt nie einfach, gib das weg und gib nichts Gutes dazu. Die Bibel sagt nicht, hey, sorgt euch einfach um nichts, Punkt. Als ob wir keine Gründe hätten, uns zu sorgen. Er sagt, was er meint ist, die richtige, echte Lebenssorgen, die ihr habt, sollt ihr nicht im Kopf einfach darüber nachdenken, sondern, steht hier, sondern in allem lasst durch Gebet, Flehen, Danksagung, euer Anliegen vor Gott kund werden. Genau das ist, was Vers 6 hier uns sagt. Gebet, Flehen, und Danksagung und Anliegen. Das sind verschiedene Worte für Gebet. Das Gebet eines Jüngers. Durch Gebet kannst du deine Sorgen für göttliche Frieden tauschen. Das ist ein Tauschgeschäft. Du sagst, okay, Vater, Hier ist das Problem. Ich habe einen Sohn, der ist 14 Jahre alt. Der kann nicht gehen. Der humpelt herum, als ob er schon 80 wäre. Wie wirst du jetzt damit, wie wirst du uns da helfen, Herr? Was tust du jetzt da? Du hast keine Fehler jemals gemacht. Gib da Kraft. Kann man das tun? Ja, ist man trotzdem besorgt oder hat man trotzdem diese Anliegen, dass alles wieder so ist, wie es sein könnte? Ja. Caleb, würdest du gerne mal wieder ganz gesund sein? Ja. Wird Gott das tun? Das können wir nicht hundertprozentig sagen. Aber was wir wissen ist, Gott macht keine Fehler. Und es gibt schon einen Tag. Wann wird er hundertprozentig gesund? Ohne Probleme? Ohne irgendwelche... Wann, Gerhard? Ja, und wie lange dauert das beim Herrn? Da sind wir alle erlöst. Ja, und dann, je nachdem, wie man mit den körperlichen Problemen, die man heute hat, umgeht, hängt davon auch ab, was der Herr das, wie der Herr das verwenden kann für die Zukunft. Diese Gebet, Flehen, Danksagung. Ich meine, Gebet ist das allgemeine Wort für Gebet. Das heißt, man betet mit Anbetung und man redet mit dem Herrn. Flehen ist das Wort, das bedeutet wie ein Bettler, der nichts hat. Und er ist an die Güte der Nächsten angewiesen, damit er überhaupt überleben kann. Der hat nichts und er bettelt und er sagt, gib du mir bitte etwas, sonst sterbe ich. Das ist Flehen. Und wenn wir beten, dann sollen wir auch erkennen, dass wir Gott anflehen. Dass ohne Gott ist sowieso keine Hilfe möglich. Wir sind von ihm hundertprozentig abhängig. Danksagung natürlich heißt, dass man auch mit Dankbarkeit fleht. Alles, was du mir gibst, Herr, kommt von deiner Güterhand und ich habe eigentlich nichts verdient. Die Tatsache, dass ich überhaupt leben darf, dich kennen darf, ist mehr als was ich verdient habe. Ich habe die Hölle verdient. Ich habe deine Strafe verdient. Wenn man darüber reden will, was ich verdient habe, ist nicht deine Güte. Es ist dein Zorn. Aber trotzdem, du hörst mich gerne an durch Jesus Christus, durch deine Gnade. Ich danke dir für alles, was du mir gibst. Und Danksagung bringt uns dann wieder in der richtige Perspektive. Wenn wir loben und preisen, dann sind wir wieder auf der richtigen Ebene. Weil Gott ist gut. Gott ist auch treu. Gott ist gütig. Und egal, was für Probleme wir begegnen, er hat einen guten Grund, warum er das in unserem Leben zugelassen hat. Und wenn wir das nicht sehen können, dann ist etwas an uns falsch. Weil dann glauben wir nicht, dass Gott gut ist. Diese Dinge sind keine Nebensachen. Wenn wir zurückgehen und daran denken, dass Jesus Christus unser Mittler ist, dass er zwischen uns und dem Vater mittelt und spricht, dann haben wir ein Vorrecht, das uns immer wieder ermutigt. Und Gebet bringt uns zurück in diese Realität. Ich habe jemanden, der für mich redet. Und der redet für mich vor den allerhöchsten Gott, der allmächtig ist, der gut ist, der gnädig ist. Lasst euer Anliegen vor Gott kund werden. Müssen wir Gott informieren? Nein, er weiß das alles schon. Wenn wir beten, zeigen wir dem Herrn, dass wir abhängig sind von ihm. Das ist Beziehungspflege. Das ist Verherrlichung. Ehre geben, weil wir erkennen und zugeben, dass der Herr derjenige ist, der die Antworten hat, nicht wir und nicht diese Welt. Das zeigt Beziehung. Kommen wir jetzt gleich zu unserem nächsten Punkt. Gebet folgt, nach Gebet kommt dann in unsere Stelle diese Verheißung, Vers 7. Durch Gebet Wir geben das den Herrn, wir tauschen unsere Sorgen für seinen Frieden. Dieser Frieden, Vers 7, übersteigt allen Verstand. Aber vielleicht hast du es auch mal erlebt, dass sobald du dann aufgehört hast zu beten und du hast diesen Frieden in deinem Herzen durch den Geist Gottes bekommen und dann fängst du wieder an, mit deinem normalen Leben und Alltagsleben zu beschäftigt zu sein, dass ziemlich kurz danach, was passiert mit den blöden Sorgen dann wieder? Die kommen zurück und sagen, hey, das habe ich dem Herrn schon abgegeben. Was ist da los? Wieso? Warum bin ich wieder in meine Gedanken und da ist dieser Herzenskrieg wieder da? Okay, das ist auch, warum der Herr uns in Vers 8 sagt, schau, es ist nicht genug, nur zu beten. Gebet ist, wie du deine Sorgen abgibst, wie du mit deinem Gott redest und alles in seine Händen legst. Aber dann hast du die weitere Verantwortung, deine Gedanken zu lenken. Vers 8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf sei bedacht. Philipper Kapitel 2, Vers 13 hat der Paulus eben vor dieser Stelle geschrieben natürlich. Und da steht, sagt er, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Immer wieder sehen wir, dass das Wort Gottes uns sagt, er hat alles im Griff. Er lenkt. Er wirkt in uns das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Er fordert uns dazu auf, daran zu glauben, dass auch in diesen Situationen, die für uns sehr negativ erscheinen oft, er die Kontrolle nicht verloren hat. Ich meine, wie negativer oder wie schlimmer kann es sein als der Paulus, der gerade im Dienst des Herrn ein kleines Mädchen von einem Dämon befreit hat, wie in Philippi der Fall war, und dann in große Probleme geraten ist, weil er dieses kleine Mädchen geholfen hat, geschlagen wurde und dann ins Gefängnis geworfen wurde. Und zu Mitternacht, sein ganzes Körper tut ihm weh. Ich meine, das ist ziemlich, ziemlich mies. Und man weiß nicht, was morgen passieren wird. Ziemlich mies. Aber trotzdem, voller Friede. Man kann so einen Menschen nicht gefangen nehmen, wenn der im Gefängnis singt, voller Freude. Hey, es ist schön, hier zu sein. Es ist nicht schön, im Gefängnis zu sein, aber du kannst meinen Frieden mir nicht nehmen. Ich habe ein Buch jetzt fertig angehört mit der Familie, das heißt Unbroken. Das ist ein Buch, das von einem Amerikaner, der in den Zweiten Weltkrieg im Pazifik von den Japanern festgenommen worden ist, schreibt. Und das große Ziel, das die Japaner hatten damals, war, die Gefangenen ihre Würde wegzunehmen, dass sie sich nicht mehr wie Menschen fühlen, keinen Lebenssinn mehr sehen konnten. Es war eine schreckliche Situation. Demütigungen bis zum geht nicht mehr. Ganz schlimm. Ich meine, dem Paulus, haben sie ihm seine Würde weggenommen? Sie haben ihn öffentlich geschlagen. Aber trotzdem, man konnte seine Würde nicht wegnehmen, weil seine Würde mit Jesus verbunden war. Kann man so jemanden wirklich gefangen nehmen? Nur äußerlich, aber nicht innerlich. Innerlich ist man frei. Innerlich ist man voller Friede, die Gott gibt, die sonst niemanden wegnehmen kann. Wir haben das jetzt schon gelesen, aber lenke dein Herz mit positiver Glaubensgedanken. Weißt du, das Wort ist so voll mit positiver Glaubensgedanken. Ja, es gibt die vielen Stellen, die über unsere Sünden sprechen und über Gottes Zorn sprechen. Das stimmt, aber wir dürfen das nicht in eine falsche Balance oder Ausgeglichenheit mit der Botschaft des Wort Gottes. Die Botschaft von Anfang bis zum Schluss ist, erstens, Gott schickt einen Erlöser, es gibt eine Lösung. Und dann zum Schluss, es wird nicht immer so ausschauen, wie es jetzt ausschaut. Gott hat eine Lösung für das Problem dieser Welt. Und zwar, er wird einen neuen Himmel, neue Erde schaffen und dann wird alles so sein, wie es sein soll. Also die Bibel ist grundsätzlich die allerpositivste Buch, die es geben kann. Gott hat alles im Griff. Und das Böse, das um uns herum herrscht, wird nicht auf Ewigkeit dauern. So lenke dein Herz mit positiven Glaubensgedanken. Natürlich diese positiven Glaubensgedanken, wie es in Vers 8 hier steht, sind dann biblische Eigenschaften. Christusähnliche Eigenschaften. Dinge, die wunderbar und wichtig sind. Ich fokussiere auf Jesus und auf dein Gott. Ist Jesus wahrhaftig? Ist er ehrbar? Ist er gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, irgendein Tugend? Ist er lobenswert? Kannst du wirklich deprimiert und besorgt sein, wenn du deinem Gedanken dich mit Jesus beschäftigst und seine wunderbare Größe und Treue und alle die Verheißungen, die er uns gegeben hat? Aber nicht nur Jesus. Wenn jemand dich schlecht behandelt und du bist besorgt, weil die Auswirkungen vielleicht negativ sein könnten oder weil es einfach ungut war, kannst du trotzdem an diese Dinge denken, nicht an vielleicht dieser Mann oder Person, die mir schlecht behandelt, sondern wie kann ich wegen Jesus voller Wahrhaftigkeit, Ehrbarkeit, Gerechtigkeit, Reinheit, Liebe, wie kann ich diese christlichen Eigenschaften zeigen durch seine Gnade? Wie überwinde ich das, was böse ist? Nicht indem ich voll besorgt mich zurückziehe und verbittert werde, sondern indem ich das, was böse ist, mit Liebe überwinde. Oh ja, du wirst mich so schlecht behandeln? Ach, ich zeig dir ein bisschen Liebe. Ja, das darfst du nicht. Oh ja, das darf ich. Das will ich. Das macht Freude. Ich habe mal davon erzählt, von dem Jungen an der Universität, dass ich war ein Erstjahrstudent, ein Freshman an der Uni und ich arbeitete in der Mensa. Da kam dieser junge Mann immer durch meine Frühstücksbuffet-Linie und der war in meine Organisation, mein Club. Wir waren alle in Clubs da an dieser Uni und der heißt Rob und der war immer so, egal wann ich ihn gesehen habe, der war einfach ungut. Und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Ich dachte, na, ich werde ihm einfach mit Freude begegnen. Guten Morgen, Rob, schön dich zu sehen. Und ich habe immer jedes Mal, der war immer mehr als ein Morgenmuffel, der war einfach ein unguter. Ja, aber nach und nach mit der Zeit hat sich das Ganze gedreht. Ich bin sogar zu ihm gegangen, weil wir hatten immer so Mittwochabends Gebetsrunde in unserer, das heißt Society, aber Club. Und ich bin immer hingegangen zu seinem Zimmer im Studentenheim und haben ihn eingeladen, hey Rob, komm mit zur Gebetszeit. Der wollte nicht. Und wahrscheinlich, ich glaube, der war ein oder zwei Jahre älter als ich und der hat wahrscheinlich sich geärgert, dass dieser Erstjahrstudent ihm ständig bittet, dass er zur Gebetsrunde kommt. Aber nach und nach hat er dann aufgehört, so ungut zu sein und hat dann sogar angefangen, freundlich zu sein. Man kann Böse nicht mit Böse überwinden, aber wenn man versucht, das, was gut ist, drauf zu geben, Gott kann da wirken. Der hat sogar einmal sich bei mir bedankt danach, dass ich nicht aufgehört habe. Und das ist eine Freude. Ich meine, wer weiß, ob so ausgehen wird oder nicht. Aber du wirst sicher nicht so ausgehen, wenn man so nicht handelt. wenn man einfach böse zurückgeht. Begeistert vom Wort Gottes, Psalm 1 und dann Vers 9 auch. So, ich habe ein paar Aussagen hier, die ich von, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die ursprünglich bekommen habe. Die sind nicht originell bei mir. Die Übersetzungen sind mein Versuch. Aber Kummer ist negativer Glaube. Okay, man erwartet Unangenehmes, ist von Katastrophe überzeugt und glaubt an Niederlage. Was glaubst du, wird morgen passieren? Oh, schlimm. Es wird schlimm sein. Wird da was Gutes passieren? Nein. Wird Gott segnen? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, wir haben alle diese Versuchung, manchmal so zu denken, oder? Da wird nie was, schau die Welt halt an, alles geht Bach runter. Ich meine, grundsätzlich sagt uns das Wort auch, dass sehr viel des Bach runtergehen wird, natürlich. Aber dann wird es Bach wieder hochgehen. Jesus wird alles wiederherstellen. Es wird eine wunderbare Wiederherstellung geben, wo Gott alle Tränen wegwischt. Die Zukunft glänzt. Es ist keine negative Zukunft. Der Weg dorthin wird nicht unbedingt immer einfach sein. Aber wir als Christen dürfen diese Haltung nicht pflegen. Das ist nicht Glauben. Das ist nicht Freude im Herrn. Das ist negativer Glaube. Das Besorgtsein verschwendet die gegenwärtige Zeit durch das Belasten der zukünftigen Möglichkeiten mit den negativen Erfahrungen der Vergangenheit. Kommt ihr damit zurecht? Okay, wir haben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn ich besorgt bin, in der gegenwärtigen Zeit, jetzt, das, was hier ist, nehme ich von der Vergangenheit, ja, damals ist dies und das schlecht gegangen. Stimmt, das war falsch. Und das nehme ich jetzt und tue das in der Gegenwart. Und so ist es jetzt. Und das heißt, da es damals so war und ich jetzt mich damit beschäftige, wird die Zukunft auch so sein. Stimmt das? Es ist möglich. Muss es so sein? Nein. Kann Gott Dinge ändern? Absolut. Ich denke an meine Eltern. Also der erste Kind hier in Wien ist meine Mutter schwanger geworden. Meine Mutter hat dann Toxemia bekommen. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, aber wo das Baby ihr Körper vergiftet hat. Und dann das war ziemlich spät in der Schwangerschaft, hat sie dann große Probleme gekriegt. Sie hat dann Anfälle bekommen. Kopf ist angeschwollen, so groß wie ein Fußball und noch größer. Sie müssten sofort ins Spital. Die Ärzte haben gedacht, sie wird vielleicht sogar sterben. Sie hat einen Schlaganfall bekommen, Schaden, danke, von diesen Dingen. Eine Zeit lang war sie gelähmt, ihr ganzer Körper war gelähmt. Sie war blind, konnte nicht sehen. Und die Ärzte haben meiner Mutter danach gesagt, nachdem, preis dem Herrn, sie alles überlebt hat, das wird immer passieren, du wirst nie Kinder haben können. Genug gesagt, oder? Aber hier ist, was ich damit sagen will. Ich sage meiner Mutter immer wieder, danke, dass du genug Glauben und Mut hattest, nochmal zu probieren. Weil sonst gäbe es mich nicht. Mein älterer Bruder haben sie adoptiert. Und dann hat der Herr durch seine Gnade verschiedene Ärzte herbeigebracht, die gesagt haben, das geht doch und das und das kannst du tun, das wird helfen und so weiter. Gott hat das ermöglicht. Aber meine Mutter musste nicht so denken, sondern ihr Gedanken lenken und sagen, doch. Und meine Mutter hat mir gesagt und immer wieder, ich war überzeugt, dass Gott uns Kinder geben wollte. Und ich wollte mich das nicht entgehen lassen, was Gott will. So, wir müssen dazu Nein sagen. Egal, was in der Vergangenheit ist, wenn wir klar und deutlich wissen, Gottes Gott ist in dieser Sache. Gott wirkt hier. Ich tue Gottes Willen. Ich gehe seinen Weg. Dann dürfen wir uns nicht von negativen Gedanken überwältigen lassen. Natürlich, wenn wir auf einem Weg uns befinden, dass Gott nicht segnet, dass Gott nicht will für uns und wir glauben, dass wir trotzdem irgendwie gut sein, ich bin nicht bekümmert, ich mache mir keine Sorgen, ich gehe meinen sündhaften Weg weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Gott wird seine Kinder auch züchtigen, die in Sünde leben. So, wir sollen in Glaubensgedanken sein. Seid darauf bedacht. Nachsinnen. Wir sollen über diese positive Dinge nachsinnen, wie ein Kuh sein Essen genießt. Weißt du, wie das funktioniert? Wieder kauen, ja. Das heißt, man isst das ein bisschen und man denkt zum Beispiel hier an alles, was wahrhaftig ist. Jetzt habe ich gerade ein Problem, mein Konto ist ziemlich mager, irgendwas ist passiert, ich habe ein Ausgabe. Und ja, was denke ich? Jesus sagte, dass er alle unsere Sorgen abdecken wird, all unsere Bedürfnisse wird er erfüllen durch seine Gnade. Und ich denke darüber nach und dann, ich kaue da ein bisschen, dann schlucke ich. Und dann später kommt es wieder hoch. Und so jedes Mal, dass diese Sorgen versuchen, mich zu betrüben, was tue ich? Nein, da, woran denke ich? Nicht an das, was jetzt in meinem Herzen und Kopf von außen eindringen will, sondern ich bin bereit, da nachzusinnen an das, was die Wahrheit ist. Was ist wahrhaftig? Und dann mich auf den Herrn zu verlassen. Aktiv statt passiv denken. Ihr kennt das von, manchmal sagt jemand, ich kann aber nicht anders denken. Ich kann nicht anders handeln. So bin ich halt. Aber ihr wisst, wie das ist beim Telefonieren. Vielleicht gibt es gerade irgendein lauteres Streit oder irgendwas zu Hause. Und dann klingelt das Telefon. Und die Stimmung zwischen den Erwachsenen zu Hause war jetzt nicht so toll. Ha? Das war so, und dann klingelt die Telefon. Und wie antwortest du dann am Telefon? Was? Wer ist auf der anderen Seite? Heute wird Handys, man weiß, wer da ist. Oft antwortet man gar nicht. Aber damals, wenn man nicht wusste, da klingelt es und sagt, du hast gerade so einen Ton gehabt in dieser Auseinandersetzung. Und dann klingelt es, hallo? Wie konntest du das? Wie konnten wir das? Weil wir sehr wohl unsere Art, unser Benehmen, unser Denken, wie wir uns ausdrücken, wir können das sehr wohl beherrschen, wenn wir es wollen. Oder wenn wir uns da nicht blamieren wollen irgendwie. Und so ist es. Wir sollen auch erkennen, jeden Tag, durch Gottes Gnade kann ich mein Denken aktiv auch lenken, mein Reden, meine Art, meine Reaktionen durch seine Gnade. Ich muss nicht so ausschauen. Es muss nicht so sein. Gott gibt mir Kraft, anders zu handeln. Seine Treue ist da, okay? Das ist ganz normal. Dritte Jüngerschaftsebene, tun. Es ist nicht genug, dann nur richtig zu beten und zu denken und uns auf diese wunderbaren Sachen zu konzentrieren, sondern wir müssen dann auch tun, was wir wissen, das Richtige ist. Einer hat mir immer wieder an der Uni gesagt, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du entmutigt bist, dann geh irgendwo hin, finde jemanden, den es schlechter geht als dir und helfe ihm. Du wirst auf einmal nicht mehr entmutigt sein. Stimmt auch, oder? Ich meine, wie schlecht geht es uns eigentlich? Es geht uns überhaupt nicht schlecht. Also wir, egal wie, welche Sorgen wir begegnen, es kann sein, dass es uns viel schlechter geht als jemand anders, aber im Großen und Ganzen, wenn wir den Herrn kennen, geht es uns glänzend. Es geht uns wunderbar. Und so viele Millionen in der Welt kennen nicht mal wirklich, was das Evangelium ist. Und wenn es uns schlecht geht und wir trotzdem mit dieser disziplinierte, geisterfülltes Freudendenken hinausgehen und sagen, Herr, verwende du mich, um andere Leute zu helfen. Dann schauen die uns an und sagen, du willst mir helfen? Ja. Wie hast du diesen Frieden in deinem Herzen, um das zu tun? Ja, weil der Herr Jesus das gibt. Vers 9 sagt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Paulus schreibt die Gemeinde in Philippi und vergesst nicht, wo war er im Gefängnis und hat ihm zu Mitternacht gesungen und gab es ein Erdbeben und dann ist der Kerkermeister dann, wo war das? Philippi. So er sagt, das, was ihr an mich gesehen habt, ich rede nicht jetzt einfach und sprich von etwas, wovon ich nichts weiß, sondern das, was ihr an mir gesehen habt, gelernt, empfangen, gehört, tut das auch. Ihr könnt das auch tun. Paulus sagt damit, es ist keine apostolische Gabe, Frieden im Herzen zu haben. Das ist etwas, das ihr auch haben könnt. Sei meine Nachahmer, Paulus sagt, wie ich auch Jesus nachahme. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist eine wunderbare Sache. Es ist so traurig, wenn man Geschwister begegnet, die aufgehört haben. Aus verschiedenen Gründen, also Enttäuschungen oder irgendetwas. Vielleicht sind sie in eine Gemeinde gegangen und da haben sie große Enttäuschungen gehabt oder vielleicht sogar von der Leitung schlecht behandelt, ich weiß es nicht, aber die hören dann einfach auf und gehen nirgends hin, tun nichts mehr für den Herrn und sie sagen, ich behalte meinen Glauben einfach für mich. Und das ist so traurig. Paulus sagt, das ist nicht, was man tut. Wenn man irgendwelche Schwierigkeiten erlebt hat, behandle das laut dem Wort Gottes und dann tu weiter, was richtig ist. Hör nicht auf. Es dreht sich um den Herrn Jesus. Es dreht sich um das, was er in uns tun will. Darf man vielleicht sagen, auf Englisch gibt es diese Aussage, grow up ein bisschen. Auf Deutsch würde man sagen, wachsen, aufwachsen ein bisschen. Kann man das so, was, oder? Erwachsen werden ein bisschen. Wir denken oft zu sehr nur an uns, wie kleine Kinder, und nicht genug an dem Herrn. Und ich will jetzt keine Probleme jetzt minderwertig darstellen. Es gibt schon sicherlich Situationen, wo echte, ernste Probleme sind, die man behandeln muss, die man dann aus dem Weg räumen muss und wo man Hilfe leisten muss. Aber ich glaube, sehr, sehr oft sind wir einfach in unsere eigenen Gedanken vertieft und wir haben dieses Problem, dass wir selbst Mitleid pflegen, das Gott gar nicht will. Statt zu jammern, tu, was du weißt, du zu tun sollst und du wirst staunen, wie deine Stimmung sich ändert. Ihr kennt wahrscheinlich diese Aussage, die gute Gefühle folgen richtige Taten. Also wenn man das tut, was richtig ist, obwohl man sich nicht so fühlt. Ich fühle mich ja nicht so gut. Ich will nicht heute in der Gemeinde gehen. So bleibe ich zu Hause. Fühlt man sich dann besser? Ich bin zu Hause geblieben, weil ich einfach, ja, fühle mich nicht. Aber wie oft ist es, du fühlst dich schlecht und du sagst, ja, aber die Bibel sagt, mein Platz am Sonntag ist mit den Geschwistern, damit ich den Geschwistern dienen kann. Nicht zu konsumieren unbedingt nur, aber damit ich dienen kann, um zu geben. Und ich lasse keinen Sonntag vorbeigehen, wo ich nicht gesund genug bin, um dabei zu sein, weil das meine Freude ist. Das tue ich. Ich fühle mich jetzt nicht so gut, aber ich gehe hin. Und trotzdem, dann kommst du nach Hause, was? Wenn die Gemeinde richtig funktioniert. Hoffentlich ermutigt und gestärkt. Und die Gefühle sind oft dann weg. Die schlechten Gefühle. So soll es sein. Wann bist du glücklich? Ups, da ist mein James. Könnt ihr das sehen? Der James hier ist, glaube ich, 3 Jahre alt. Ich war mit James einmal vor, ja, das ist 4 Jahre her, glaube ich. Wir waren in Pagro. Und James hat hier in einer dieser Tischdinge oder Ladedinge, irgendwas gesehen, das er haben wollte. Und ich habe James gesagt, nein, wir sind nicht gekommen, um solche Sachen zu kaufen. Und dann bin ich einfach weitergegangen. Und dann sage ich, wo ist James? Ich drehe mich um, und da ist James am Boden. So, wir gehen zurück. Und ich sage, James, was machst du da am Boden? Und er sagte, ich will das haben. James, ich gebe dir das nicht. Das ist nicht, warum wir gekommen sind. Ich stehe auf und komme mit. Er sagt, okay. Und er ist dann mitgekommen. Und dann sind wir von Pago weggegangen. Er sagt, ach, warum der so unglücklich? So ein dummes Zeug wollte er haben, das ist nicht so notwendig. Es wird schon okay sein. Dann gehen wir zum nächsten Geschäft. Das war jetzt nicht geplant. Ich konnte es nicht glauben. Ich sagte, da war noch wieder sowas in einer dieser Dinge, das ist jetzt Kiek. Und der wollte das haben. Und ich habe gesagt, nein, James, das ist nicht, warum? Wir suchten was Bestimmtes. Und da war er wieder am Boden. Und er sagt, James, was machst du da am Boden? Ich will das haben. Ich sage, nein, das kriegst du aber nicht, James. Du musst aufstehen. Wie oft sind wir so? Wir legen uns nicht am Boden. Aber stell dir vor, du würdest mal in der Gemeinde reinkommen und da lege ich am Boden. Und ich sage, warum bist du am Boden? Das und jenes gefällt mir nicht. Oh Mann, wie oft ist es, dass wir irgendwie ähnlich wie Kinder uns benehmen und in unseren Gefühlen und in unser Innerlich so einfach am Boden liegen, statt aufzustehen. Dann sind wir zu Ikea gegangen und da, der James hat sich gefreut, da konnte er spielen und viel Spaß und das war für ihn schon alles vergessen, kein Problem. Aber bei uns, wir sind oft einfach entmutigt und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Disziplin, Dank und Demut und Dienen. Wir dürfen nicht einfach herum am Boden liegen. Wir dürfen mit Gottes Freude uns auf das, was wesentlich ist, konzentrieren. Wir dürfen diese Stelle im Herzen tief hinein sinken lassen und seine Treue genießen. Gebet, denken und tun. Wie schaut es bei uns aus? Lass uns nicht aufhören, diese Realität des Lebens wirklich wahrzunehmen, diese Jüngerschaftsebenen in unserem Leben regelmäßig zu pflegen und seinen Frieden in unserem Herzen auch zu genießen.